Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Alle wollen die Blockchain. Die Blockchain-Technologie ist, trotz Kryptowährungsschwankung, das neue Ding in Sachen neue Technologien. Ein Buzzword. Kaum verwunderlich, dass auch die Bundesregierung aktuell eine Blockchain-Strategie entwickelt. Und die Blockchain ist auch im BAMF, im Bundesamt für Migration. Die Behörde stand immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf, Chaos und schlampiger Umgang mit den Daten der Asylverfahren, der Asylsuchenden, die es verwaltet. Kann da eine fesche Technologie wie die Blockchain mehr Effizienz, Transparenz, ja und vielleicht sogar etwas Imagegewinn bringen? Datenschützer haben Bedenken. Pia Rauschenberger hat sich die Erprobung im Asylverfahren angeschaut. Was würde passieren, wenn die Daten von Asylsuchenden mit Hilfe einer Blockchain bearbeitet würden?
Wenn ein Geflüchteter an der deutschen Grenze ankommt, wird er erstmal von der deutschen Bürokratie willkommen geheißen. Das Einreisedatum steht ab dem Moment, in dem ein Geflüchteter sich an der Grenze meldet oder aufgegriffen wird, 9000 Behörden zur Verfügung.
Dann nimmt der Flüchtling durch die verschiedenen Behörden seinen Weg, zum Beispiel Gesundheitschecks bei den Kommunen, in der Landesaufnahmeeinrichtung, in der Unterbringung beim Bundesamt, was das Asylverfahren anbelangt. Und jede Behörde speichert aktuell ihre Daten in ihren Bereichen und kopiert sie gleichzeitig in ein Zentralregister auf Bundesebene und kann sich daraus wieder Daten zurück in sein Verfahren kopieren.
Erklärt Markus Richter, der Vizepräsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF.
Und ich erinnere mich an einige Sachverhalte, wo es im Nachhinein schwer war festzustellen, so bei welcher Kommune, in welcher Zuständigkeit, bei welcher der 9000 Behörden war Person XY gerade in der Zuständigkeit. Und dann geht man in sehr, sehr viele Datenbanken rein und versucht sich den Sachverhalt mühsam zu erarbeiten, weil diese Daten ja nicht originär auch alleine beim BAMF vorliegen, sondern eben bei vielen anderen Beteiligten.
Nun soll sich das ändern. Mehr Transparenz, mehr Sicherheit. Das verspricht eine Technologie, die zuletzt durch Bitcoin und Ethereum, den Kryptowährungen, bekannter wurde. Die Blockchain, eine auf vielen unterschiedlichen Rechnern dezentral gespeicherte Datenbank. Mit ihr kann zum Beispiel Geld von Nutzer zu Nutzer überwiesen werden, ohne dass eine Bank dazwischen geschaltet wird. Oder es lassen sich eben Asyldaten austauschen, ohne immer über ein Zentralregister zu gehen. Das BAMF hat diese Technologie für den Asylprozess getestet. Ab Sommer soll ein Pilotprojekt in Dresden folgen.
Der Unterschied wäre nur, dass an den vielen Schnittstellen, die zwischen den vielen Behörden, die im Verfahren beteiligt sind, die Kommunikation nicht über ein Zentralregister stattfinden würde, wo die Daten immer reinkopiert werden, redundant gehalten werden und dann wieder rauskopiert werden. Und wenn mehrere Behörden gleichzeitig ihre Daten rausziehen, dann ist das ein großer Aufwand, was die Synchronität anbelangt. Sondern es wäre grundsätzlich so, dass die Daten federführend dort bleiben, wo sie erhoben worden sind bei der Behörde und ich die Möglichkeit habe, von der Behörde direkt quasi auch Daten zu ziehen.
Das Ausländerzentralregister soll nicht ersetzt werden. Das BAMF hofft jedoch, mit der Blockchain-Technologie transparent zu machen, welche Behörde wann zuständig war. Ein Prinzip der Blockchain ist, dass jeder einzelne Bearbeitungsschritt auf vielen unterschiedlichen Rechnern gespeichert wird und die dort gespeicherten Daten sich wie Schichten aufeinander aufbauen. Dadurch lassen sich Daten nachträglich praktisch nicht mehr manipulieren. Anna Biselli ist freie Journalistin, unter anderem für die Nachrichtenseite Netzpolitik und beschäftigt sich dort hauptsächlich mit dem BAMF.
Blockchain ist ja eigentlich etwas, das dafür da ist, zum einen dezentral zu sein, zum anderen aber auch, dass Daten auf dieser Blockchain nicht mehr gelöscht werden können. Und das widerspricht so ein bisschen eben den geltenden Gesetzen, nämlich dass Daten über Asylverfahren nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden.
Der Informatiker Jürgen Golter war als Sachverständiger im Bundestag zu einer Anhörung über die Blockchain geladen. Auch er hat Zweifel an der Vereinbarkeit dieses Anwendungsfalls mit geltendem Recht.
Die Datenschutzgrundverordnung betrifft halt jede Person in Europa und gibt jeder Person, über die Daten erfasst werden von irgendwem, das Recht, dass diese Daten gelöscht und oder korrigiert werden, wenn sie falsch sind. Und jetzt kann man sagen, bei der Blockchain, man könnte sie korrigieren, die falschen stehen aber immer noch drin. Man würde halt eine neue Version darin anlegen, aber das Falsche wäre immer noch da. Da müsste man sich die Frage stellen, ob das legal ist und man kann eben vor allen Dingen nicht löschen. Und das geht halt technisch einfach nicht und deshalb kann man halt personenbezogene Daten darin nicht wirklich sinnvoll ablegen, also nicht legal ablegen.
Auch ein juristisches Gutachten, das die Machbarkeitsstudie des BAMF überprüft, kommt zum Schluss, der geplante Einsatz der Blockchain sei zwar grundsätzlich zulässig, aber...
Ein zwingender Anpassungsbedarf besteht hinsichtlich der Ausarbeitung eines Löschkonzeptes für die in der Blockchain eingespeicherten personenbezogenen Daten.
Die Frage ist nun, ob oder wie das BAMF wirklich personenbezogene Daten in der Blockchain ablegen will. Eine Idee ist, eine anonymisierte Nummer statt konkreter Daten wie Name und Geburtsdatum in der Blockchain zu speichern. Dann könnte das Verfahren mit rechtlichen Standards vereinbar sein. Der Bundesdatenschutzbeauftragte prüft das zurzeit. Anna Biselli glaubt, dass es schon möglich sein könnte, die Blockchain datenschutzrechtlich unbedenklich anzuwenden. Zum Beispiel eben mit so einer anonymisierten Nummer. Wie nützlich wäre die Technologie dann aber noch für den Behördenalltag? Jürgen Geuter kritisiert, dass keine anderen Technologien getestet wurden, die eventuell einfacher anwendbar wären.
Man will gefühlt eigentlich irgendwie an der Zukunft teilhaben, indem man solche Technologien jetzt einfach in die Existenz will und vergisst dabei manchmal wirklich zu evaluieren, ob das sinnhaft ist an der Stelle.
Politisch ist der Einsatz der Blockchain ganz klar gewünscht. Ein White Paper über die Machbarkeitsstudie des BAMF bezieht sich auf den Koalitionsvertrag, der vorsieht, innovative Technologien wie die Blockchain zu erproben. Anna Biselli.
Blockchain wurde ja in den letzten Jahren ein großer Hype im Endeffekt und manchmal kommt es einem so vor, als wäre das eben dieser Hammer und man sucht die Nägel dafür. Das heißt, man hat eine Technologie, die gilt gerade als modern, die gilt gerade als fortschrittlich und dann versucht man dafür Anwendungsfälle zu finden.
Trotz dieser Bedenken will Markus Richter die Blockchain für das BAMF nutzen. Auch wenn das BAMF in der Blockchain letztendlich nicht viel mehr abbilden kann, als wer gerade für welche Person im Asylprozess zuständig ist.
Wir hatten zum Beispiel Fälle wie Amri oder andere Sicherheitsvorfälle, wo es um die Frage ging, wo war die Person, in welcher Zuständigkeit, zu welchem Zeitpunkt. Und hier ist die Blockchain-Technologie geeignet, eben über verteilte Protokollierung festzuhalten, per Knopfdruck quasi, wo sind die jeweiligen Zuständigkeiten gewesen. Und ich muss da nicht aufwendig in verschiedenen Datenbanken suchen.
Das BAMF will nun erstmal die Prüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten abwarten. Für den Fall, dass er seine Zustimmung gibt, soll es ein Pilotprojekt geben und dann, ab 2020 etwa, den regulären Einsatz der Blockchain. Andere Technologien sollen vorerst nicht getestet werden.
Die Blockchain im BAMF. Kurz zusammengefasst, wenn der Blockchain-Einsatz im BAMF geltendes Recht einhält, ist er wohl weniger effizient. Ist er effizient, hält er vermutlich geltendes Recht nicht ein. Pierre Rauschenberger über die Erprobung einer neuen Technologie. Blockchain ist momentan ein Buzzword. Die Bodycam, unser nächstes Thema, war auch mal solch ein Buzzword der Sicherheitstechnologie. Das Versprechen, die kleinen, an der Schulter getragenen Kameras helfen, Angriffe auf PolizistInnen zu verhindern, weil sie Angreifer abschrecken sollen. So wurde in Deutschland argumentiert. In anderen Ländern, den USA zum Beispiel, wird auch andersherum argumentiert. Die Bodycam helfe, Fehlverhalten der Polizei, Gewalt oder Rassismus, aufzuklären oder zu verhindern. Entscheidend dabei, welche Seite, die Polizei oder ihr Gegenüber, mehr vom Einsatz der Bodycam profitieren könnte, ist, wann darf gefilmt werden, wer hat Zugriff auf die Aufnahmen und wo werden sie gespeichert. Inzwischen ist die Bodycam bei verschiedenen Polizeibehörden im Einsatz, zum Beispiel bei der Bundespolizei. Diese grundsätzlichen Fragen aber, wann, wer, wo, die bleiben bestehen. Benjamin Dirks ist den Argumenten der Befürworter und der Kritiker nachgegangen.
Also ich finde es okay. Sie können sich selbst schützen und sehen den Verbrecher.
Ach, ich finde es gut, denn die haben ja so viel mit welchen zu tun, die nicht sich so benehmen, wie sie sollen.
Ich habe nichts zu verstecken. Von mir aus könnt ihr mich gerne aufnehmen.
Die Reaktion von Reisenden am Berliner Hauptbahnhof auf die Bodycams der Bundespolizei ist durchweg wohlwollend. Vor allem an Verkehrsknotenpunkten wie diesem werden die kleinen Kameras eingesetzt, die die Beamten an der Brust tragen. Wann die Kameras filmen dürfen, regelt das Bundespolizeigesetz. Sven Hüber, der Chef des Hauptpersonalrats der Bundespolizei, hat die Verhandlungen mit dem zuständigen Bundesinnenministerium geleitet.
In erster Linie sollen sie der Gefahrenabwehr dienen, also auch ein Stück abschreckend wirken, um die leider gestiegene Zahl von Angriffen, Übergriffen auf Polizeibeamte im Dienst weiter herunterzufahren.
Wann die Kamera eingeschaltet wird, entscheidet der Polizeibeamte, der sie trägt. Das soll er etwa tun, wenn er erwartet, dass er beleidigt oder angegriffen wird. Er muss sein Gegenüber darauf hinweisen. Allerdings zeichnet die Kamera in einer Pre-Recording-Funktion bereits 30 Sekunden zuvor auf. Die werden zwar regelmäßig überschrieben, sobald der Beamte die Kamera aber einschaltet, wird auch die halbe Minute davor gespeichert. Clemens Arzt bildet an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht künftige Polizeibeamte aus. Er findet diese Vorabaufzeichnung problematisch.
Das ist rechtlich absurd, weil ich kann nicht dann auf Materialien der Vergangenheit, wo noch gar nicht klar war, dass ich jetzt die Maßnahme einsetzen darf und es mir dem Bürger mitgeteilt habe, dieses Material kann ich nicht verwenden. Es verstößt gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Der Rechtsprofessor hinterfragt auch die zweite Funktion der Kameras. Die Aufnahmen sollen im Fall einer möglichen späteren Strafverfolgung genutzt werden, etwa wenn Polizisten beleidigt oder angegriffen wurden. Arzt befürchtet, dass Polizisten, wie er es ausdrückt, auf Verdacht filmen könnten, um etwaige Rechtsverstöße später ahnden zu können.
Sie tun das, was wir Juristen Verfolgungsvorsorge nennen. Das heißt, eigentlich handeln sie schon repressivpolizeilich, also vorbeugend. Falls der Bürger eine Straftat begeht, habe ich schon die Beweise.
Neben der Frage, wann und wen die Kamera filmt, ist ein weiterer Streitpunkt, wer auf die Aufnahmen zurückgreifen kann. Darf nur die Polizei sie verwenden, um sich zu schützen und Straftaten aufzuklären? Oder dürfen auch Bürger, die das Vorgehen der Polizei beanstanden, die Herausgabe der Filme verlangen? Für Konstantin von Notz, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, ist klar, dass die Aufnahmen auch genutzt werden müssen, um die Rechtmäßigkeit eines Polizeieinsatzes zu überprüfen.
Die Polizei ist erstmal der Staat, der über bestimmte Beweismittel verfügt und die müssen selbstverständlich bei entsprechenden Verfahren zugänglich gemacht werden.
Ob das auch geschieht, wurde von Kritikern angezweifelt. Grund dafür ist vor allem eine Dienstvereinbarung, die der Hauptpersonalrat der Bundespolizei mit dem Bundesinnenministerium geschlossen hat. Darin steht nämlich, dass die Aufnahmen nicht für, so wörtlich, verwaltungsinterne Ermittlungen genutzt werden dürften. Die Befürchtung der Kritiker, die Polizei wolle die Aufnahmen zwar nutzen, wenn sie selbst zu Schaden komme, wenn es aber am Verhalten der Polizei Zweifel gebe, zum Beispiel wenn Menschen von Polizeibeamten rassistisch beleidigt werden, sollten die Aufnahmen unter Verschluss bleiben. Dem widerspricht Polizeivertreter Sven Hüber.
Wenn eine Beleidigung erfolgte oder schon gefragt, was ist bei rassistischen Sprüchen, auch rassistische Sprüche sind Beleidigungen, dann liegt ein Straftatbestand vor. So, und dann ist auch der Speicherzweck gegeben.
Wenn also ein Rechtsverstoß der Polizei geahndet werde, würden die Videos herausgegeben. Normalerweise sollten die Aufnahmen 30 Tage aufbewahrt werden. Die Frist verlängere sich, wenn das Verhalten der Polizei rechtlich angezweifelt werde. Die Dienstvereinbarung solle Polizeibeamte davor schützen, dass die Videos zum Beispiel vom Vorgesetzten genutzt werden, um ihre Leistungen zu überprüfen. Außerdem wollten Hüber und seine Kollegen die Identität der Polizisten schützen.
Diese Filme können oder müssen auch herausgegeben werden. Nicht nur zur Überprüfung von polizeilichen Handlungen, es gibt auch andere Grundlagen, Informationsfreiheitsgesetz oder ähnliches. Und hier wollten wir die Persönlichkeitsrechte der Beamten geschützt wissen.
Deshalb sollen Gesichter verpixelt und Stimmen verfremdet werden, bevor eine Filmdatei herausgegeben wird. Sobald ein Fall aber vor Gericht gehe, werde auch das Originalvideo zur Verfügung gestellt. Gespeichert werden die Videos der Bundespolizei auf Servern von Amazon. Auch das hat zu heftiger Kritik unter anderem vom Bundesdatenschutzbeauftragten geführt. Es helfe kaum, dass der Konzern die Einhaltung der europäischen Datenschutzverordnung zugesichert habe, sagt Grünen-Politiker Konstantin von Notz.
Die Frage ist, muss es eine Cloud eines US-amerikanischen Konzerns sein? Da haben wir ganz scharfe Bedenken.
Das Verhalten etwa der US-amerikanischen NSA habe gezeigt, dass Geheimdienste sich von Verordnungen kaum davon abhalten ließen, auf Daten zuzugreifen, wenn sie es können. Mit der Speicherung bei Amazon werde das Vertrauen von Bürgern in die Bodycams der Polizei untergraben.
Benjamin Dirks über den Einsatz von Kameras bei der Bundespolizei. Momentan wird das Potenzial der Bodycam stärker zum Schutz von Polizistinnen, weniger zum Schutz vor Fehlverhalten von Polizistinnen eingesetzt.